Name ist Brigitte Handlos. Ich begrüße Sie im Namen der MA 57 Frauenservice der Stadt Wien zu einem neuerlichen feministischen Spaziergang. Mein Gast ist heute eine Frau, die seit Jahrzehnten in bewährter Qualität über die unterschiedlichsten Lebenssituationen von Frauen, nicht nur, aber viel von Frauen schreibt. Willkommen, Wilfriede Hammerl.
Dankeschön.
Wilfriede, du schreibst seit mehr als dreieinhalb Jahrzehnten fürs Profil.
Insgesamt mehr als 4 Jahrzehnte.
Derzeit jede zweite Woche. In deiner Kolumne setzt du dich mit aktuellen gesellschaftspolitischen Fragen auseinander. Du schreibst aber auch Erzählungen, Romane, Theaterstücke, Kabaretttexte, Drehbücher. Darunter eins, das dich auch in Deutschland bekannt gemacht hat, das auch verfilmt wurde mit Senta Berger, Probieren Sie es mit einem Jüngeren. Genau. Du hast früher auch geschrieben für den Stern, die Vogue, Cosmopolitan, Marie Claire. Und du bist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Concordia-Preis für Menschenrechte, den Kurt-Vorhofer-Preis, den Frauenpreis der Stadt Wien. Du hast das goldene Ehrenzeichen um Verdienste der Republik. Und du warst 1997 Mitinitiatorin des Frauenvolksbegehrens und du hast 1999 bei der Nationalratswahl für das Liberale Forum einmal kandidiert. Du bist Ende des Zweiten Weltkriegs geboren, damit eigentlich ein Kind des Friedens, dem aber natürlich auch die Folgen des Krieges sicher nicht verborgen geblieben sind. Was glaubst du, hat diese Zeit für Folgen für die Frauen gehabt aus deiner Sicht?
Also ich glaube, ganz wesentlich ist, dass man bei der Betrachtung der Frauenfrage die Klassenfrage nicht aus dem Auge verliert. Es ist ein Unterschied, ich könnte jetzt sagen, ja, als ich ein Kind war oder als ich ein Teenager war, waren die Frauen alle daheim und haben quasi in der Rüschenschürze den Toast Hawaii für den heimkehrenden Gatten bereitet. So war es auch, aber natürlich überhaupt nicht flächendeckend. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich nicht schon andere Role Models in der älteren Generation kennengelernt habe. Also ich kannte Frauen im Alter meiner Großmutter, die haben schon studiert. Die waren jetzt nicht sehr zahlreich, aber es hat sie immerhin gegeben. Und die haben also ein ganz anderes Bildungsniveau gehabt und auch einen anderen Anspruch an ihr Leben als Hausfrau zu sein, weil die in der glücklichen Lage waren, die Reproduktionsarbeit, die mittlerweile Care-Arbeit heißt, delegieren zu können und andere Menschen dafür bezahlen zu können.
Weil sie sich leisten konnten.
Gekommen sind und entsprechende Männer geheiratet haben und dann ist es gegangen. War dann der Krieg dazwischen, aber man muss ja nicht sich der Illusion hingeben, dass die gesellschaftliche oder die soziale Hierarchie völlig neu aufgebaut wurde, sondern die Privilegierten haben bis zu einem gewissen Grad, das hat nicht das jüdische Bürgertum betroffen, das wissen wir ja, aber ansonsten haben sich also schon etliche auch ihre Privilegien drüber gerettet, über die sogenannten schweren Zeiten. Ich möchte jetzt noch einen kleinen Schlenker machen und was zur Reproduktionsarbeit sagen. Wie wir wissen, ist das ein soziologischer Begriff und das bedeutet einfach den Aufwand, den das Aufrechterhalten eines Haushalts, einer familiären Versorgungsstation, sage ich jetzt einmal, betrifft.
Eigentlich ist es ein bisschen ein schieres Wort, finde ich.
Ja, es wird vor allem immer missverstanden. Das ist das Lustige, dass die meisten glauben, es hat was mit Sexualität und Fortpflanzung zu tun. Und ich finde es aber ganz bemerkenswert, dass der Gedanke an Erotik, Sex, was immer auch, wesentlich näher liegt als der Gedanke an fade, anstrengende häusliche Tätigkeit.
Ja? Es hat im Grunde etwas mit unbezahlter Arbeit zu tun.
Natürlich,
also auch passt in diese Diskussion, die wir derzeit auch führen, dass unbezahlte Arbeit in die Berechnungen der Arbeitszeit überhaupt hineingerechnet werden sollen.
Ja.
Weil das immer unbeachtet bleibt, aber trotzdem viele dieser unbezahlte Arbeit bei den Frauen hängen bleibt.
Es ist ganz wesentlich, die Care-Arbeit auch als Wirtschaftsfaktor. Das schafft ja auch wirtschaftlichen Mehrwert. Es wird nur immer so getan, als würde das überhaupt keine Rolle spielen. Und deswegen ist mir das auch so wichtig, dass man diese Bedeutung zur Kenntnis nimmt und nicht immer glaubt, irgendwie erledigen sich unbezahlte Arbeiten von selber. Ja? Wenn ich also jetzt nochmal sage, wie das war in meiner Kindheit und in meiner Jugend, das Frauenleben war schon relativ unterschiedlich. War ja nicht so, dass die alle zu Hause waren. Es Die Arbeiterinnen haben nie das kleinbürgerliche Hausfrauenleben gelebt. Aber es war natürlich schon so, dass für uns das Rollenbild der Hauptberufsmutter und Hauptberufsehefrau relativ naheliegend war und dass wir das schon vielfach vorexerziert bekommen haben. Bei mir ist dazu gekommen, dass ich gesehen habe, dass meine Mutter eigentlich weit unter ihrem Wert gehandelt wird. Also die hätte so viel lieber gelernt, studiert, intelligente Dinge getan. Jetzt behaupte ich nicht, dass Haushalt unintelligent ist. Das ist auch etwas, was mich stört. Ich hätte ja nie jemanden in meinem Haushalt arbeiten lassen wollen, der keine Ahnung hat, wie man Böden pflegt, Möbel putzt und so weiter. Ja, also das gehört schon auch gewusst. Die Frage ist nur halt, warum das jemand unbezahlt den ganzen Tag machen soll. Ich habe also an meiner Mutter gesehen, dass das nicht besonders lustig ist und meine Mutter hat ja auch großen Wert darauf gelegt, dass ich ins Gymnasium gehe und eigentlich hätte sie gern gehabt, dass ich auch fertig studiere, was ich aus verschiedenen Gründen damals nicht getan habe. Das war aber in meiner Generation unter Journalisten nicht so selten. Und hatte ein bisschen damit zu tun, dass wir natürlich durch unseren Beruf Zugang hatten zu sehr vielen Informationen, zu interessanten Quellen, zu interessanten Menschen, sodass man das Gefühl gehabt hat, man kürzt das Verfahren des sich Stoffe erarbeitens ab, indem man sich an direkten Quellen bedient. Ich bin neulich gefragt worden, ob das für mich so ungewöhnlich war, dass ich dann an die Uni gegangen bin. War es nicht. Vor allem, wenn man also in der Großstadt aufgewachsen ist. Ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt, weil wir haben natürlich einen anderen Zugang zu den höheren Schulen gehabt. Was man zum Beispiel nicht weiß, ist, dass der Besuch eines Gymnasiums oder auch nur einer Hauptschule auf dem Land oft nicht an Schulgebühren gescheitert ist, die ja die Gymnasien damals gekostet haben, sondern auch daran, dass der Autobus nicht bezahlt werden konnte. Also da war die Schülerfreifahrt eingeführt unter Kreisky, auch ein ganz wesentlicher Fortschritt für den Bildungsfortschritt. Ja. Ich habe jetzt mittlerweile so das Gefühl, also dass für uns ganz selbstverständlich war, dass wir beruflich selbstständig sind, ist ja nicht der Fall. Wenn ich extra darüber nachdenke, dann fallen mir ganz viele spießige Rollenzuweisungen für heranwachsende Mädchen ein. Die habe ich wahrscheinlich inzwischen auch ein bisschen verdrängt, aber die hat es natürlich gegeben.
Ich würde gerne auf zwei Punkte zurückkommen. Das erste ist, was meinst du mit schichtabhängig? Was hat sich da verschoben?
Also es ist sicherlich leichter geworden für Arbeiterkinder ins Gymnasium zu gehen. Allerdings, also ich bin im 15. Bezirk in die Volksschule gegangen. Aus meiner Volksschulklasse sind genau zwei ins Gymnasium gekommen. Die eine war ich und das andere war noch ein Mädel. Also so häufig war es dann auch wieder nicht. Das hängt natürlich dann auch jeweils von den Bezirken ab. Die Bevölkerung in den Bezirken hat natürlich auch was wieder mit Sozialschichten zu tun, ja.
Der Großteil der Frauen studiert und zwischen 30 und 40 verlieren wir
und
die wieder.
Gender Pay Gap ist heftiger denn je. Da gibt es ja auch eine interessante Untersuchung von der Arbeiterkammer, dass die Lohnschere zwischen jungen Akademikerinnen und ihren männlichen Pendants größer ist, also weiter auseinanderklafft, als die zwischen Arbeiterinnen und Arbeitern. Ja. Und eine Erklärung ist, dass die einfach nicht in ausreichender Zahl in ausbildungsadäquaten Jobs beschäftigt werden. Die kriegen sie halt dann nicht, die kriegt der junge Kollege und dann kommt die Geschichte mit den Kindern dazu und so weiter. Das wissen wir eh. Ja, warum? Also weil halt immer noch vor allem die Kinderbetreuung an den Frauen hängen bleibt und von den Frauen wahrgenommen wird. Es ist schon auch so, dass auch bei den jungen Frauen die Kinder von ihnen selber auch als ihre Aufgabe gesehen werden. Die verlangen schon auch, dass die Väter was tun. Aber im Endeffekt haben sie sich auch noch nicht, glaube ich, ganz davon befreit, zu glauben, dass es letztlich ihre Aufgabe ist. Wobei, solange sich das nicht ändert, die Arbeitsverteilung innerhalb der Familie nicht verändert, können sie denken, was sie wollen, es nutzt ihnen eh nichts. Ne?
Und das Wort Rabenmutter kommt auch schnell vor bei uns.
Ja, wobei ich auch verstehe, wenn zum Beispiel dann junge Frauen sagen, ich möchte eine andere Work-Life-Balance. Mein Wunsch wäre, dass die Arbeitswelt ein bisschen mehr Rücksicht nimmt, auch auf Familien. Ja? Wenn zum Beispiel die Flexibilität, die Arbeitszeitflexibilität so ausschaut, dass eine Firma beschließt, wir brauchen jetzt unbedingt den 12-Stunden-Tag für einen bestimmten Zeitraum. Ja? Und dann müssen die Leute das einfach tun, ganz wurscht, wie das zu Hause organisiert ist. Und wenn es dann heißt, ja, da brauchen wir eben Kindergärten mit flexiblen Öffnungszeiten. Glaubt irgendjemand, dass man Kinder wirklich 12 oder 14 Stunden am Tag im Kindergarten ablegen kann? Kann man natürlich nicht. Oder diese Idee, dass man also sagt, man macht das Ganze blockweise, aber Kinder können nicht blockweise betreut und blockweise vergessen werden. Ja?
Jetzt warst du ja große Zeiträume in deinem Leben freiberuflich tätig. Mhm. Wie schaut das mit deiner oder schaute das mit deiner Work-Life-Balance aus?
Also wahrscheinlich für jemanden, der das nicht gerne gemacht hätte, was ich getan habe, wird es wahrscheinlich furchtbar sein, weil ich habe wenig Freizeit gehabt. Ich habe immer das schlechte Gewissen natürlich auch meiner Tochter gegenüber gehabt, obwohl ich zu Hause gearbeitet habe. Aber wenn man immer sagt, lass mich arbeiten, ist das jetzt auch nicht so lustig. Ich meine, es war nicht so dramatisch, aber es war ein ständiges Gewurstel und ich bin nächtelang gesessen und habe gearbeitet und ich hatte keinen Urlaub. Auf der anderen Seite, ich habe eigentlich trotz allem gern geschrieben. Es hat mir interessante Kontakte gebracht. Mein persönlicher Mehrwert war offenbar groß genug. Auf der anderen Seite natürlich, also finanziell ist es nicht lustig. Ich bin zum Beispiel wirklich auch ein Opfer einer Pensionsreform. Ja. Ich habe damit gerechnet, dass meine sogenannten besten Jahre zählen werden für die Pension. Und kurz bevor ich in Pension gehen konnte, hat man mir mitgeteilt, jetzt gibt es also einen viel längeren Durchrechnungszeitraum. Und ich hätte das auch ein bisschen anders gestalten können, wenn ich das rechtzeitig gewusst hätte. Insofern, weil ich habe ganz viele Beitragszeiten gehabt und ich habe mich dann beraten lassen. Also als ich eben Freiberuflerin wurde, ich erzähle es so ausführlich, weil es nicht unbedeutend ist, wenn man immer sagt, Lebensplanung und ihr müsst das alles rechtzeitig einkalkulieren. Ich habe das alles einzukalkulieren versucht. Musste aber zahlen, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeitrag, das war ziemlich viel Geld. Ja, dann bin ich also zur Krankenkasse, glaube ich, gegangen oder wo auch immer hin und habe mich beraten lassen. Und dann hat mir der Mensch dort gesagt, für damalige Verhältnisse völlig richtig, Sie haben so viele Beitragszeiten, ich habe auch Schulzeiten und Studienzeiten nachgekauft und so weiter, Sie müssten jetzt eigentlich nur schauen, dass Sie in der höchsten Beitragsgrundlage bleiben und dazu müssen Sie nicht jeden Monat einzahlen, zahlen Sie jeden zweiten Monat ein. No, und das war genau das, was mir hinterher auf den Kopf gefallen ist. Also so viel zur Lebensplanung und so viel auch zu diesen Reden, wie eben man muss das Alter planen und die drei Säulen der Pension. Also Freiberufler haben eine ganz wesentliche Säule nicht, nämlich die Firmenpension, die fällt bei uns weg. Und die Eigenvorsorge ist bei schwankender Auftragslage, ich hatte zum Glück über lange Zeit eine recht gute, aber bei schwankender Auftragslage also auch schwer aufzubauen. Ja.
Jetzt hat sich ja schon für Frauen etliches verändert, vom Familienrecht bis jetzt über Hass im Netz, wo viele sagen, dieses Gesetz ist eigentlich sehr gut gelungen. Wo siehst du die Lücken?
Gewalt gegen Frauen, da sehe ich gewaltige Lücken, was die Prävention anlangt. Prävention kostet Geld und da wird an allen Ecken und Enden gespart. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe und lese, wie in Salzburg ein Frauenhaus oder eigentlich zwei Frauenhäuser zugesperrt werden, damit man sie nachher eine Ausschreibung macht und nachher an den Billigbieter verscherbelt. Ich meine, Gewaltschutzeinrichtungen sind keine Geschäftsmodelle, ja? Und die können nicht gewinnorientiert sein. Da sollte man nicht sparen, leider geschieht's. Ja?
Du hast anlässlich von 100 Jahre Internationaler Frauentag eine Rede gehalten mit dem Titel Was will das Weib? Deine Antwort war relativ simpel und doch so schwierig. Frauen wollen ein erfülltes und sinnvolles Leben und sie wollen selbst entscheiden, womit sie ihr Leben füllen und welchen Sinn sie ihm geben. Warum ist es so schwer?
Wegen der berühmten Rollenzuweisungen, die uns immer noch einholen. Jetzt, es ist prinzipiell für Menschen nicht ganz einfach, jetzt ihrem Leben den Sinn zu geben, den sie ihm gern geben würden. Wir müssen alle schauen, dass wir irgendwie unseren Lebensunterhalt finanzieren. Und das ist nicht immer jetzt mit wahnsinnig erfüllender Arbeit zu machen. Bei den Frauen kommt zum Beispiel dieses große Feld der unbezahlten Arbeit hinzu, dass man ihnen um den Hals hängt und von dem man annimmt, dass es schon ihre Erfüllung und ihren Lebenssinn darstellt.
Aber warum machen sie es
so? Der berühmte Frauenstreik. Was machen die kleinen Kinder, wenn sie bestreikt werden? Was machen die Alten? Was machen die in den Pflegeheimen? Oder es hat was mit Verantwortung zu tun, die wir jetzt nicht an uns raffen, weil die Männer sie uns sonst wegnehmen würden, sondern sie bleibt an uns hängen, weil andere sie nicht übernehmen.
Du sagst in dieser Rede auch, Solidarität ist keine Einbahnstraße. Wir müssen gemeinsam antreten, wenn sich was ändern soll. Gelingt uns das?
Teilweise, oft auch nicht. Ja. Also es gibt natürlich schon Frauen, die Solidarität einfordern, wenn sie es gerade brauchen und nicht bereit sind, irgendwas selber zu investieren. Auch unter den Politikerinnen.
Ja. Das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Wie geht man um mit Frauen, die man unsympathisch findet, zum Beispiel, weil sie sich nur für Frauenrechte interessieren, wenn es ihnen einen Vorteil bringt, aber sonst hört und sieht man von denen nichts. Erlebst du das?
Na sicher, das ist ja ganz lustig. Es gibt ja schon diese Sorte Frauen, die also der Meinung sind, man muss ihnen ein bequemes Leben bereiten. Und wenn es der Mann nicht ist, dann müssen es die Emanzen sein. Ja? Da muss man halt dann schon ein bisschen grob sagen, ich bin jetzt nicht der Reservemann in deinem Leben oder wir sind das alle nicht. Du musst schon selber auch was tun, wenn du möchtest, dass sich was ändert. Und mich ärgert es auch in der Politik. Also Politikerinnen, die mit Frauenpolitik wirklich nichts am Hut haben, dann plötzlich aufstehen, weil es gerade opportun ist, also zum Beispiel auch Wahlmisserfolge damit begründen, dass die depperten Emanzen sie nicht gewählt haben. Warum hätten sie sollen? Ja? Wir müssen nicht mit allen Frauen in jeder Hinsicht solidarisch sein. Wir müssen nicht jede Frau für alles verteidigen. Nehmen wir an, es geht um eine Politikerin, die ist mir unsympathisch, die vertritt ganz andere politische Ziele als ich. Dann muss ich sie nicht wählen und ich muss ihre politischen Ziele nicht solidarisch verteidigen. Wenn sie aber angegriffen wird, nur weil sie eine Frau ist, wenn es plötzlich heißt, die ist so schier oder so falsch gestylt oder was immer man also dann so auf der weiblichen Ebene Frauen vorwirft, dann ja, dann sind wir, glaube ich, auch gefordert zu sagen, das nicht. Kritik, sachliche Kritik, ja, Kritik, die sich nur an sexistischen Klischees emporrankt, die sollte man auch solidarisch zurückweisen.
Jetzt wurde ja der Feminismus ein bisschen schlecht geredet und die Feministinnen auch ein bisschen so runtergemacht.
Immer.
Ich finde ja persönlich, das ist total gelungen und ist eigentlich den Feministinnen nicht gelungen, das zu verhindern. Brauchen wir einen neuen Feminismus? Braucht es einen neuen Begriff? Oder machen wir einfach so weiter wie bisher, weil es notwendig ist?
Also ich glaube nicht, dass mit einem neuen Begriff sehr viel gewonnen wäre. Ich glaube auch nicht, dass wir einen neuen Feminismus brauchen, solange es die alten Baustellen immer noch gibt, die da sind, eben ungerechte Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit und das Gewaltproblem. Und also gut, ich zähle sie jetzt nicht alle auf, wir kennen sie ja. Das ist ja alles noch nicht beseitigt. Die Medien machen da viel dazu, tragen da viel dazu bei. Es wird so alle 5 bis 10 Jahre wird eine neue Frauengeneration ausgerufen und wird ein neuer Feminismus behauptet. Und der Inhalt dieser Botschaften ist aber immer nur, junge Frauen, ihr habt es doch nicht notwendig, auf diese alten Weiber zu hören, die sind ja längst überholt. Ja? In Wirklichkeit hat sich ja nicht so viel verändert. Ja?
Ich habe schon oft den Eindruck, dass diese patriarchalen Strukturen, die den Feminismus auch so runtermachen, das nützt ja wem? Meistens nützt es den Männern und manche Frauen springen halt drauf auf. Der Rest ruchelt halt vor sich hin und beschäftigt sich immer mit denselben Themen, weil ja so wenig weitergeht.
So ist es, ja.
Findest du, es könnte mehr weitergehen? Wenn ja, wie könnten wir das besser hinkriegen?
Also ehrlich gestanden, ich weiß es nicht. Ja. Man darf ja auch kritisieren, ohne immer gleich die Patentlösung bei der Hand zu haben. Wie sich herausgestellt hat, hat stete Kritik ja doch zu dieser oder jener Verbesserung oder Veränderung beigetragen. Und ich glaube, wir müssen halt weiterhin die Mühsal der Ebene auf uns nehmen. Und wie mir erscheint zum Beispiel typisch, es ist vor mittlerweile einigen Jahren in Amerika ein Buch erschienen, das hat geheißen Backlash. Und die Autorin hat eindeutig diesen Backlash, dieses immer wieder Zurückwerfen und Zurückdrängen feministischer Bestrebungen darin beschrieben. Und wie hat es auf Deutsch geheißen? Der deutsche Titel war »Die Männer schlagen zurück«. Das hat also suggeriert, dass das Patriarchat schon dermaßen verletzt und beschädigt ist, dass den armen Männern nichts anderes mehr übrig bleibt, als zurückzuschlagen. Und ich glaube, das ist so eine wesentliche Einstellung, die uns ständig behindert. Alle diese selbstverständlichen Veränderungen haben immer dazu geführt, dass so getan wurde, als würde das Patriarchat also in seinen Grundfesten erschüttert. Ja. Das ist auch einer der Gründe, warum nichts weitergeht. Weil ja immer das Gefühl verbreitet wird, also so weit darf man jetzt aber nicht gehen. Und wir gehen sehr wenig weit.
Wenn du auf dein Leben schaust, wer oder was hat dich am meisten unterstützt, am meisten behindert?
Unterstützt hat mich, wie gesagt, meine Mutter sehr heftig. Ich muss dazu sagen, dass ich aber auch männliche Vorgesetzte gefunden habe, die mich, es hat ja damals nicht so viele Frauen in Entscheidungsfunktionen gegeben, muss man ja dazu sagen. Aber da habe ich einfach auch das Glück gehabt, dass ich an welche geraten bin, die mich einfach sehr gefördert haben. Das waren in dem Fall Männer. Auch Peter Michael Lingens, den ich immer dankbar erwähne, weil er meine Profilkolumne erfunden hat, das war ein Glücksfall. Also hat aber schon auch was mit Wertschätzung zu tun. Und jetzt muss ich das schon dazu sagen, nachdem Frauen ja in der Regel sehr viel mehr um ihren Status kämpfen mussten als Männer, waren die Kolleginnen nicht immer wahnsinnig hilfreich, weil für die war ich eine Bedrohung, für die Männer war ich es ja nicht, sage ich jetzt wohlwollend, obwohl manchmal waren sie auch ganz persönlich nicht so nett. Was ich damit sagen will, ist, dass es natürlich nicht so ist, dass die Frauen sind alle gut und die Männer sind alle best. Keineswegs. Ich habe mich unterschiedlich durchgewurstelt. Behindert hat mich in gewisser Weise mein Unwillen, mich irgendwelchen Hierarchiekämpfen zu stellen. Ja. Ich habe dieses Freiberuflertum auch deswegen gewählt. Auf der einen Seite habe ich es auch als Mangel empfunden, das von zu Hause arbeiten und nicht diese selbstverständlichen Kontakte, diese selbstverständlichen Sozialkontakte zu haben, die ich in Redaktionen hatte. Ich habe ja davor in Redaktionen gearbeitet. Auf der anderen Seite hat es mir einfach diese hierarchischen Auseinandersetzungen erspart. Natürlich auch die Tatsache, dass ich ja nichts werden wollte. Ich wollte meine Kolumne schreiben, ich wollte nicht Ressortchefin werden, ich wollte nicht Chefredakteurin werden. Aber vielleicht ist das ein Fehler. Ja? Es ist nichts, was ich unbedingt anderen raten würde. Ich würde sagen, schaut schon, dass ihr ein bisschen euch in der Hierarchie durchsetzt.
Ja? Jetzt hast du dich ja auch politisch engagiert. War das sinnvoll, wenn du da drauf schaust?
Also das Frauenvolksbegehren fand ich schon sehr sinnvoll und es war eine interessante Erfahrung, die Kandidatur für die Liberalen, obwohl sie mich letztlich gelehrt hat, dass Schreiben mein Metier ist.
Wenn du auf dein ganzes Leben schaust, hat sich dein Einsatz gelohnt für die Frauen?
Ich treffe manchmal junge Frauen, die sagen, ich hätte ihnen geholfen, sozusagen zu ihrer Rolle zu finden oder ich hätte ihnen Argumente geliefert und das finde ich irgendwie ganz schmeichelhaft. Ja.
Ich glaube schon. Deine Kolumne, du hast ja gerade ein neues Buch geschrieben mit einer Kolumnensammlung, die habe ich mir jetzt wieder zu Gemüte geführt und ich meine, da sind einfach wahnsinnig gescheite Sachen dabei. Und naja, gescheite Frauen braucht man schon.
Das wäre schon fein, wenn es so rüberkäme. Ja.
Das wünsche ich dir. Du hast einen Enkelsohn. Was wünschst du dir für den?
Meine Tochter und ich haben gesagt, er muss natürlich ein Hardcore-Feminist werden. Schauen wir mal, ob es uns gelingt. Ich wünsche mir auch für ihn. Ich wünsche mir ein sinnvolles, erfülltes Leben. Ich wünsche mir eine Partnerschaft, die ihm Freude macht. Wobei ich allerdings, das muss ich schon sagen, an ihm auch beobachte, den Einfluss der vorgegebenen Rollen, die von allen Seiten ja an Kinder, und er ist erst ein Kindergartenkind, also die Peer Group spielt noch nicht die Rolle wie im Teenageralter, aber die an ihn herangetragen werden. Nicht? Und er sagt dann auch bei irgendwas, nein, das will ich nicht. Das ist für Mädchen. Und im Übrigen, darf ich das noch schnell loswerden, was mich schon auch aufregt, sind diese Spielzeugwelten, diese unterschiedlichen. Das war, als meine Tochter, die ist jetzt 38, als die klein war, war das noch nicht so arg. Ja? Und damals konnte man auch noch in der Mode diesem Glitzerflitter-Krempel ein bisschen entgehen. Mittlerweile ist es ja, sind das wirklich geteilte Welten. Ja? Als ich erfahren habe, dass ich Großmutter werde, bin ich in ein Kindermodengeschäft gegangen und gesagt, ich möchte gerne Socken für ein Neugeborenes. Das war so. Hat die gesagt, Pup oder Mädel? Ich sagte, ist das beim Neugeborenen nicht eigentlich wurscht? Nein, war es nicht, weil die Mädeln hatten Rüschensockeln und die Buben haben irgendwelche Matrosen-Designs gehabt und so weiter. Allerdings, um nochmal auf meine Tochter zu kommen, was damals schon eingesetzt hat, war in meinen Augen diese Idiotie, dass bereits Volksschulkindern BHs für den nicht vorhandenen Busen angezogen wurden. Ja, meine Tochter hat sich dann geniert beim Turnunterricht, weil alle anderen hatten BHs an- und auszuziehen und sie halt nur in einem Slip. Ja. Oder im Bad, also man konnte das örtliche Schwimmbad, hat sie nur in einer Badehose betreten, auch als Volksschulkind, weit und breit kein Busen. Da haben sie mich, ich wohne ja in einem kleinen Ort, da wurde ich daraufhin angesprochen, dass ich dieses Kind nicht so sittenwidrig herumlaufen lassen soll. Das hat es in meiner Kindheit nicht gegeben. Also ich bin bis 12 bin ich selbstverständlich, also war die Notwendigkeit eines BHs nicht gegeben. Ja? Weder gesellschaftlich noch physisch. Ja?
Also ich sehe, es gibt noch viel zu tun.
Oh ja.
Insofern müssen wir dranbleiben. Danke, Elfriede Hammerl.
Gerne.
Danke Ihnen fürs Zuhören. Wir kommen wieder in einer Woche. Sie finden uns auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite MA57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform fejo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Danke nochmal.
Gerne.